Ja, guten Morgen. Ich habe hier etwas voreilig, weil erst nächste Woche wirklich verwendbar, aber schon mal angeschrieben. Wir haben also unsere technischen Probleme gelöst. Das heißt, Christian Diehl hat unsere technischen Probleme gelöst. Die Mitschnitte der Vorlesung, wer Lust hat, sich weil was verpasst, weil noch mal reinhören, die Sachen akustisch noch mal anzuhören oder vielleicht auch im Blick auf die kleine Klausur, die in der vorletzten Sitzung geschrieben wird für die Teilnahmescheine. Die Dateien, die Tondateien sind ab nächsten Mittwoch unter www.audioreader.de zu hören und runterzuladen. Das ist im Prinzip einfach abspielbar mit so einem ganz normalen Media Player. Die gehören so zur Grundausstattung eigentlich auf Rechnern heute. Das Einzige, was man mitbringen muss, ist etwas Geduld zum Runterladen, weil die Dateien relativ groß sind, kommen die nicht so rausgeflutscht aus dem Netz. Also vor allem, wenn man eine etwas schlechtere Kabelverbindung noch hat, muss man ein bisschen Zeit zum Runterladen mit einplanen. Das ist der Hauptpunkt. Zum Ende des Semesters, etwas danach, bringen wir dann alles auch auf CD-ROM und stellen es in die Bibliothek. Das ist der sehr viel schnellere Weg. Dann kann man sich einfach die CD ausleihen und kopieren, wenn man Lust hat. Aber jetzt so mitlaufend ist das der direkte Weg. Ab nächste Woche. Ja, damit zum Thema. Ich hatte in meinem letzten Mal einige mögliche Herangehensweisen an die schwierige Frage vorgestellt, wo eine Vorlesung zur Rechtsphilosophie eigentlich zu beginnen hätte, wenn sie das Thema Recht behandeln will. Wenn man die Idee des Rechts als die Idee der vernünftigen Begründung von Normen versteht, dann mag man etwa den frühgriechischen Satz des Anaximandros als den Beginn des europäischen Rechtsdenkens betrachten, weil dieser Satz des Anaximandros von einer Ordnung der Zeit spricht, der gemäß die Dinge, sofern sie vergehen, eine Schuld für ihre Existenz in der Zeit zu zahlen haben. Auf diese Weise legen uns jedenfalls die juristischen Rechtsphilosophen Kaufmann und Hassemer in ihrem Rechtsphilosophie-Lehrbuch, 4. Auflage 1985, den Beginn des Rechts auseinander. Sie erinnern sich, ältester Rechtsgedanke Europas, sozusagen dieser Satz des Anaximander. Das war der Vorschlag von Hassemer Kaufmann gewesen. Die Schwäche dieser ideengeschichtlichen Sicht liegt auf der Hand. Recht und der Schritt vom Mythos zum Logos, Recht und eine über die Gründe von Ordnung überhaupt reflektierende Denkweise fallen zusammen. Politik, Recht und Moral oder überhaupt Schicksalsbegründung lassen sich eben, wenn man so datiert, allerdings dann eben überhaupt nicht voneinander trennen. Eine solche allgemeine Idee des Rechts hat auch mit konkreten historischen Verhältnissen, beispielsweise mit der griechischen Gerichtspraxis und dergleichen, wenig zu tun. Also das als Recht zu bezeichnen. Das heißt, diese ideengeschichtliche Vorstellung bleibt im Grunde eine nachträgliche Konstruktion, die uns wenig Unterscheidungen anbietet für das, was damals eigentlich in normativer Hinsicht geschah. Wenig besser steht es mit empirisch orientierten Ansätzen, die eine Art von historischer Ethnologie des archaischen Rechts versuchen. Als Beispiel hatte ich ein Standardwerk zur Rechtsgeschichte von dem Juristen Uwe Wesel zitiert. Nach Wesel können wir den Beginn des Rechts etwa in Gestalt des Gabentauschs erkennen, wie ihn bereits einfache Jägervölker, die Pygmäen etc. verwenden oder kennen, wie es sich dort beobachten lässt, oder auch andere Gesellschaften ohne Schriftkultur, die in Zeiten lang vor unserer schriftlichen Überlieferung Europa bevölkert haben mögen. Auch diese stärker ethnologisch an Verhaltensbeobachtung orientierte Sicht öffnet einen riesigen Raum, womöglich noch größer als dieser ideengeschichtliche Sichtweise. Der Anfang des Rechts muss aus dieser ethnologischen Sicht im Grunde dort liegen, wo Normen und überhaupt eine Kultur des Miteinanders, der Wechselseitigkeit etc. zusammenfallen. Für das Recht im engeren Sinne bringt Wesel selbst denn auch etwas unvermittelt, nachdem er so lange über frühe Formen des Rechts geschrieben hat. Wesel selbst bringt dann ausgerechnet die Rechtsdefinition von Kant, die ja nur gut 200 Jahre alt ist, wenn er das Recht im engeren Sinne beschreiben möchte. Ansonsten behandelt er in seinem Buch aber Mesopotamien, Ägypten, Griechenland etc. Wir haben uns, nachdem wir auch da sozusagen die Schwächen klar erkannt hatten, haben wir uns den Schritt von der griechischen Rechtsprechung hin zum römischen Recht näher angesehen. Altgriechische Urteilsentscheidungen wurden in der Vollversammlung der Polis durch die Bürger der Stadt ganz analog zu anderen politischen Entscheidungen gefällt. Insofern hatten die von uns heute als rechtliche Entscheidungen titulierten politischen Ereignisse im Grunde einen stark politischen Charakter, wie andere politische Ereignisse auch. Es wurde mündlich plädiert und das Volk, 500 bis 1000 Entscheider tatsächlich saßen da, fällte eine Mehrheitsentscheidung durch einfache Abstimmung. Das Rechtsurteil war in dieser griechischen Konstellation analog zur politischen Entscheidung gleichsam ein Plebiszit. Dike hieß der griechische Rechtsspruch. Und dieses Wort bedeutet genau übersetzt so etwas wie stimmige Entscheidung. Urteil, und es kann auch eine Klageform bezeichnen. Aber weder das griechische Dike noch das Wort für das Gerechte, Dikaion, kann man eigentlich mit Recht übersetzen. Meine These war daher gewesen, im Grunde kannte die griechische Antike kein Recht und auch keinen Begriff, der dem lateinischen jus, dem englischen law, dem französischen droit oder eben dem deutschen Recht entspricht. Mit dem Rechtswesen in Rom nun, also Rom jetzt auch wieder sehr pauschal als historische Ortsangabe verwendet, verhielt es sich anders. Ich hatte das kurz skizziert. Es gibt eine Fülle von rechtlichen, im Sinne von tatsächlich juristischen Institutionen, deren Kontur wir gut kennen, so wie sie tatsächlich in römischer Zeit geprägt wurde. Und diese Kontur ist in den Bahnen der römischen Rechtsdogmatik, teilweise in Gestalt tatsächlich von griffigen lateinischen Rechtsformeln, auf uns gekommen und hat die frühe Neuzeit geprägt. Was ist das Neue des römischen Rechts, jetzt gerade im Vergleich mit der griechischen Rechtskultur? Diese Frage könnte Thema eines ganzen Semesters sein. In geraffter Form hatte ich das letztes Mal versucht, am Vertragsrecht zu exemplifizieren. Im römischen Recht löst sich ein abstrahierender Sinn für die nackte Form des Vertragsverhältnisses von den konkreten Geschichten und Umständen, etwa eines Kaufhandels, ab. Durch wechselseitige Erklärungen streng vorgegebener Form binden sich die Vertragspartner endgültig, sobald die Form erfüllt ist, ist das Rechtsgeschäft in gewisser Weise irreversibel getätigt. Und von diesem Zeitpunkt an gibt es dann, das ist die römische Errungenschaft, standardmäßige Regelungen für den Umgang mit Vertragsstörungen, wenn einer kein Geld hat, wenn die Sache auf dem Transportweg kaputt gehen sollte und so weiter und so weiter. Auch wenn ein Mittelsmann seine Befugnisse überschreitet, das hatte ich extra erwähnt, das ist eine besonders interessante, weil äußerst kühne Rechtsfigur, dass tatsächlich Mittelsmänner sozusagen im Namen und mit Wirkungen gegen einen anderen handeln können im Rechtsverkehr. Es entsteht, so fasst der Rechtssoziologe Luhmann, diese in der Tat, wenn man so will, revolutionäre römische Vertragstechnik zusammen. Es entsteht damit, und das ist etwas grundlegend Neues, eine Normordnung, die eine Behandlung und Entscheidung von Rechtskontroversen ermöglicht. Auch der Normbrecher wird, das ist das Neue einer weiteren römischen Erfindung, nämlich der Erfindung eines von Bestrafungsfragen vollständig abgekoppelten Privatrechts, auch der Rechtsbrecher wird im ökonomischen Rechtsverkehr nicht mehr einfach pauschal wegen ungerechten Verhaltens oder unmoralischen Verhaltens oder dergleichen bestraft, sondern es existieren feste Bahnen für das, was aus einem Vertragsverstoß folgen kann und was nicht aus ihm folgen kann. Wir heute kennen das längst. Wer nicht zahlt in irgendeinem privatrechtlichen Verhältnis, der wird in ein Zivilverfahren verwickelt und dort ganz sicher einfach nur in irgendeiner Form zu einer Zahlung verurteilt. Er wird aber nicht mehr im umfassenderen Sinne bestraft oder umfassender menschlich verworfen, ausgestoßen oder gar am Körper bestraft und dergleichen. Es ist eine große Errungenschaft, diese Trennung der Sphären, die natürlich in gewisser Weise die ökonomische Sphäre freisetzt, explosiv Spielräume anbietet, weil alle Beteiligten sich sicher fühlen können. Man setzt nicht mehr seine Existenz als Bürger oder gar als Mensch, sein Leben aufs Spiel, wenn man im Rechtsverkehr, im Zivilrechtsverkehr Risiken eingeht, ökonomische Risiken. Sondern das Schlimmste, was passieren kann, ist Haftung in Form von Zahlungsverpflichtungen. Das sah dann zwar auch nicht so schrecklich angenehm aus in Rom, was passierte, wenn ein Schuldner ewig lang nicht zahlte, aber die Trennung, die prinzipielle Trennung, ist eine entscheidende Errungenschaft. Das Recht selbst, so resümiert Luhmann, erreicht dadurch eine höhere Stufe der Abstraktion. Also das ist gemünzt auf Rom. Es besteht nicht mehr in der Darstellung der Erwartung des Enttäuschten, des Klägers also, der möchte, dass der Gegner sozusagen von der Welt getilgt wird, und in der Kanalisierung seiner Reaktion, der Reaktion dieses Enttäuschten. Es wird vielmehr in ein abstraktes Regulativ umgeformt, das es ermöglicht, Rechtsprätensionen beider Seiten einander gegenüberzustellen, sie zunächst als bloße Rechtsbehauptungen anzusehen und zu behandeln und sie neutral und kritisch an vorauszusetzenden Standards zu würdigen. Das Recht nimmt nun die Form von satzungsgemäßig fixierten Entscheidungsprogrammen an. Das heißt, es formuliert die Bedingungen, unter denen Entscheidungen, primär Entscheidungen von Gerichten, richtig sind. Zitat Ende. Das wäre also eine Möglichkeit, diesen Formalisierungsschub und den damit einhergehenden Abstraktionsgrad dessen, was Recht ist, zu beschreiben. Also es wird getrennt von moralischer, politischer Gesamtwürdigung eines Individuums, was im Streit zwischen den Parteien überhaupt nur zur Diskussion stehen kann und überhaupt im Maximalfall passieren kann. Entsprechend kraftvoll prägend blieb das römische Rechtsdenken dank dieser Errungenschaft. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Bild für die Bedeutung des römischen Rechts bis hin zu unserem Recht heute, das hier als kleines Stühlchen sozusagen auf den dicken römischen Sockel bebildert ist. Im Zivilrecht haben die Römer das Weltmuster eines Rechts geschaffen, bemerkt ein Autor kurz und bündig. Und unmittelbar beherrschend war dieses Recht zumal im deutschsprachigen Raum. In Frankreich trat 1800 der Code Civil in Kraft, der übrigens auch römisch-rechtliche Elemente enthält, jede Menge. Im Deutschen Reich aber wurde nach Napoleon bis Ende des 19. Jahrhunderts noch wieder nach dem älteren gemeinen Recht geurteilt. Und das hieß tatsächlich mehr oder weniger nach gewachsenen römisch-zivilrechtlichen Regelungen, also bis 1900. Und das BGB, das wir heute haben, ist auch in gewisser Weise so ein kleines Stühlchen, oder jedenfalls kann man gute rechtsdogmatische Gründe dafür anführen, dass es so ein kleines Stühlchen auf dem großen Sockel auch weiterhin ist. Sollte man also nicht mit der Rechtsphilosophie einfach bei den ja tatsächlich offenbar für Europa prägenden römisch-rechtlichen Institutionen einsetzen und dann weder bloß eine Geschichte der Reflexion auf normative Ideen noch einfach eine empirische Geschichte des sozialen Verhaltens erzählen? Sollte man nicht einsetzen, etwa bei der Geschichte des symmetrisch verpflichtenden, des sogenannten synallagmatischen und eben abstrakten Vertrages in der geschilderten Form, bei dieser römischen Errungenschaft, bei den Institutionen, Eigentum, Ehe, beim Erbrecht etc. Auch dieses Verfahren hat seine Nachteile. Damit hatte ich in der letzten Vorlesung geendet. Denn was tut man, wenn man das Recht über die frühesten, uns wirklich rechtstechnisch einigermaßen vertraut erscheinenden rechtsdogmatischen Konstruktionen zu begreifen versucht, also zu definieren versucht in seinem Wesen? Man konstruiert eine lange Linie und geht davon aus, dass das juridische Phänomen dank seines juristischen Titels und seiner rechtsdogmatischen Konstanz tatsächlich über Jahrtausende hinweg in etwa dieselbe Bedeutung hat und dass überdies in jener Dauer, in jener historischen Hartnäckigkeit sozusagen der rechtlichen Institution, sich auch die Erklärung für den heutigen, den aktuellen Rechtscharakter dieser Einrichtung findet. Weder ist jedoch gesagt, dass die Juridizität vergangener Jahrhunderte, die sich etwa des Vertrages bediente, derjenigen irgendwie ähnlich sein muss, die heute das Vertragsrecht sinnvoll und zweckmäßig erscheinen lässt. Was Recht hieß und war, könnte ja durchaus im Wechsel der Epochen radikal Verschiedenes gewesen sein. Also trotz dieser sozusagen technischen Ähnlichkeit. Weder ist also das gesagt, dass diese Ähnlichkeiten technischer Art uns eigentlich sozusagen im Ganzen die Bedeutsamkeit und Bedeutung von Recht von damals bis heute liefern. Noch ist gesagt, dass wir eine juristische Institution, etwa den Vertrag, so durchaus richtig verstehen, wenn wir annehmen, der Vertrag der römischen Zeit sei deshalb, weil er dogmatische Züge aufweist, die mit unserem heutigen Vertragsrecht kompatibel sind, im Wesentlichen das gewesen, was Verträge heute sind. Sogar rechtstechnisch. Es könnte ja sehr viel hinzugekommen sein, was in diesem Gefüge die eigentlichen Gewichtungen ausmacht, von heutigen Rechtsinstitutionen, und die Fortschreibung des Elements Vertrag könnte in einem völlig anders ausbalancierten Gesamtsystem vorkommen. Und dann hätten wir, wenn wir auf das starren, was sozusagen am längsten dabei ist, immer noch nicht ein angemessenes Bild vom Ganzen. Mit anderen Worten, der Kontext und die gesellschaftliche Funktion der einzelnen juristischen Einrichtungen kann im Wechsel der Epochen durchaus radikal unterschieden sein. Und wir müssten das mit in den Blick nehmen, um mehr als eine bloß innerjuristische Definition des Rechts zu bekommen. Auch die Institutionengeschichte setzt also auf möglicherweise ihre leitende Konstanten und hat keinen wirklichen Begriff von ihrem Objekt. Unser Problem bleibt also bestehen. Unser Gegenstand Recht ist so etwas wie ein Bewegtes im Bewegten. Und es gilt, in der Frage nach dem philosophischen Was ist es des Rechts, anders vorzugehen, als die geschilderten drei Ansätze es anbieten. Es gilt, eher Indizienbeweise zu führen, einkreisend und nicht zu grob, nicht zu pauschal zu arbeiten. Unser Gegenstand, das ist eine Einsicht, die wir jetzt schon fixieren können, unser Gegenstand ist offenbar sehr abstrakt. Und wir haben kein eindeutiges Kriterium, mittels dessen wir die Logik, die Praxis oder auch die historische Einrichtung des Rechtlichen gleichsam fertig aus der Geschichte herausschneiden könnten. Meinen Vorschlag in einer solchen Lage habe ich in der letzten Woche etwas unvermittelt aus dem Hut gezaubert. Die heutige Vorlesung soll dazu dienen, hier besser Fuß zu fassen. Ich habe vorgeschlagen, den Kreis dessen, was wir fürs erste Recht nennen wollen, sehr eng zu ziehen. Ungewöhnlich eng. Ich schlage damit gleichsam eine methodische Vorsichtsregel vor. Wir sollten lieber erst einmal nicht annehmen, dass das, was gleich heißt, oder aber uns aus der Rechtsgeschichte ganz vergangener Epochen punktuell ähnlich anmutet, auch bereits im Wesentlichen das Gleiche ist oder gar uns die Erklärung liefert, das Heutige habe seinen Grund im Früheren. Es sei eben ein Fortbestand des Alten. Ich schlage vor, für unseren geheimnisvollen Gegenstand, jenes unsichtbare Gewebe des Rechtlichen im So-Sein, Sie erinnern sich an diese ganz am Anfang auch stark an Alltagserfahrungen geknüpfte Umschreibung, unseren geheimnisvollen Gegenstand lieber so anzugehen, dass wir von vornherein mit dem Wandel in der Geschichte rechnen und das moderne Recht im Unterschied zu vorherigen Juridizitäten ins Auge fassen. Nichts sollte uns daran hindern, historisch zu arbeiten, also nach einer Art Herkunftsgeschichte der Gegenwart zu fragen. Aber warum sollten wir unsere historischen Fragen so stellen, wie sie die drei geschilderten Ansätze gestellt haben? Warum sollte es hilfreich sein, im Blick auf unseren Gegenstand Recht in unserer Gegenwart gleichsam automatisch das am weitesten zurückliegende für das auskunftsträchtigste zu halten? Gerade weil wir ja keine Anhaltspunkte haben, an was wir das Rechtliche des Rechts überhaupt festmachen wollen, spiegeln uns die historisch fernen Zeiten, wenn wir so vorgehen, das Früheste als das Definiens zu nehmen, sie spiegeln uns dann im Grunde nur unser eigenes Schwanken zurück. Das hat man sehr schön gesehen eigentlich an diesen drei Varianten, die wir durchgeprüft haben. Wir merken, wenn wir diese Methodik einsetzen jeweils, wir wissen selbst nicht, also wenn wir die angebotenen Methoden einsetzen, wir wissen selbst nicht recht, woran wir das Auftauchen unseres Gegenstandes festmachen wollen und finden prompt so verschwiemelte Verhältnisse, wo noch keine Unterschiede zu erkennen sind oder aber etwas, was immer schon angefangen hat. Und wir stoßen auf sehr unterschiedliche Aspekte, die wir schlecht zusammenbringen können. Mein Vorschlag lautet also, in der vergangenen Woche habe ich das kurz in den Raum gestellt, die Frage nach dem Recht radikal einzugrenzen und erst einmal die demjenigen, was wir heute Recht nennen, hinreichend naheliegende und vergleichbar komplexe Normativität ins Auge zu fassen, die wir heute kennen, und das heißt das moderne Recht. Kann man freilich, das werden Sie jetzt nun fragen, die Moderne des Rechts besser lokalisieren, als die Frage nach dem Beginn beantworten? Ich denke, die Antwort lautet ja. In der Tat gibt es so etwas wie erkennbare Modernitätsschwellen des Rechts. Dass dies keine ganz willkürliche Einschätzung ist, können Sie daran sehen, dass es in der rechtstheoretischen und rechtsgeschichtlichen Literatur inzwischen tatsächlich, trotz jenes gewissen Hanges zu langen Linien, also die drei zitierten Denkwelten sind tatsächlich sehr typisch, Sie finden sehr viele Lehrbücher, Grundsatzwerke, die so arbeiten. Trotzdem und auch quer durch so arbeitende Bücher gibt es kaum jemanden, der nicht mindestens zwei mächtige Veränderungen zugestehen würde, ohne welche die spezifische moderne Form des Rechts nicht das wäre, was sie ist. Gemeint sind nicht einfach zwei historische Ereignisse, die sozusagen von außen auf das Recht Einfluss nehmen, sondern gemeint sind zwei qualitative Umschwünge, auch von innen her oder ohne, dass man noch innen und außen so richtig sinnvoll sagen könnte. Umbrüche also in der grundsätzlichen Beschaffenheit von Recht. Der Begründung seiner praktischen Verwirklichungsformen und damit könnte man sagen, insgesamt seiner Normativität, also das, was ihm überhaupt seine normative Kraft gibt. Veränderungen in der Normativität des Rechts, das soll heißen, in der Art und Weise, in der Recht als Recht funktioniert, sich erkennbar macht und sich plausibel macht und sich von Nichtrecht, also etwa von der Sphäre der moralischen Wertungen oder auch von der Sphäre der politischen Gestaltung unterscheidet. Ich denke genau hier an diesen beiden Schwellen, die die Normativität des Rechts in dieser unterscheidungsträchtigen Art und Weise betreffen, sollten wir einsetzen. Betrachten wir statt nach dem Wesen und den Anfängen des Juridischen überhaupt zu suchen, diese beiden Umbrüche, diese Veränderungen des Rechts hin zu jener komplexen und alltagsmächtigen Gestalt, die es heute hat. Wir können, wenn wir so vorgehen, also mit Hilfe eines zunächst lokalen, aber dann vielleicht klar zu fassenden Vorher-Nachher-Bildes dieser Umbruchsphasen, anstatt nach einem Anfang zu suchen, wir können darauf verzichten, unsere Frage nach dem, was es ist des Rechts als Ganze im Sinne einer ideengeschichtlichen oder rechtsgeschichtlichen Ursprungsfrage zu stellen und damit diese ganzen Rückprojektionen vorzunehmen. Wir untersuchen, wenn wir diese beiden Schwellen und die Vorher-Nachher, die damit zu tun haben, in den Blick nehmen, unseren Gegenstand gleichsam von der Seite her. Nicht in seinem frühesten So-Sein und seiner Sich-Selbst-Gleichheit durch die Geschichte hindurch, sondern in Ansehung seiner Differenzen und seiner sich wandelnden Formen. Differenzen heißt Differenzen in der Rechtsbegründung, der materiellen Bestimmung, der verfahrensmäßigen Ausgestaltung, der Abgrenzung von dem, was nicht Recht ist und so weiter. So möchte ich also vorgehen und diese beiden Umbruchszonen etwa im Rahmen der Vorlesung jetzt etwa bis Weihnachten genau mit Ihnen gemeinsam untersuchen. Im neuen Jahr können wir vor diesem Hintergrund dann auf die Merkmale des uns zeitgenössischen Rechts frontal zusteuern und uns das ansehen, einschließlich der, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, einschließlich der philosophisch interessanten aktuellen Rechtstheorien. Genau datieren kann man die beiden Veränderungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, also datieren im Sinne der Angabe eines Jahres oder dergleichen, kann man diese Veränderungen nicht. Daher das eben schon verwendete vorsichtige Wort Umbruchszonen. Beide Zonen haben eine Von-Bis-Erstreckung und man muss wohl sagen, dass keineswegs klar ist, was innerhalb dieser Zeitspanne nun eigentlich genau für den juridischen Bereich in welcher Art und Weise wirksam gewesen ist, wie wir also diese Phasen, diese jeweiligen Umbruchszonen und Neuverfestigungen dessen, was Recht heißt, zu verstehen haben. Beide Einschnitte, ich habe gesagt, werden in der Literatur als Einschnitte relativ einhellig ausgemacht, auch datiert und angesprochen, aber beide sind aktuell heiße Forschungsfelder. Also man kann nicht sagen, dass da alles geklärt wäre. Es wird daran gearbeitet und beide Umbruchszonen stecken in ihren Details voller Rätsel. Man kann sie aber, diese beiden, ich sag mal, heißen Zonen in der Frage des So-Seins von Recht, trotzdem umreißen. Und es gibt auch eine Anzahl von Namen, die bei ihrer Bezeichnung kandidieren. Konventionell kann man im Hinblick auf den ersten Umbruch zum Beispiel sprechen, und das ist ein eingeführtes Stichwort, das Sie auch bestimmt schon gehört haben, man kann sprechen von der Zeit der Entstehung des Vernunftrechts. Im Hinblick auf den zweiten Einschnitt kann man sprechen von der Entstehung des Rechtspositivismus oder besser noch von der Positivierung der Rechtswissenschaft und des Rechts. Die Sache ist, auch wenn diese beiden Stichworte einen guten Anhaltspunkt geben, nicht ganz einfach zu sortieren. Und ich habe jetzt einfach mal zum Zweck der Vorlesung einen Überblick zusammengestellt, ohne Gewähr, eine Art Orientierungshilfe, was die sozusagen die gängigen Stichworte, Schlagworte angeht, die man für diese beiden Einschnitte so zu verwenden pflegt und auch in der Literatur finden kann. Also ich habe hier noch eine Spalte sozusagen mit dem diffusen Vorher, was immer das jetzt gewesen sei, eingezeichnet. Dann gibt es diesen ersten Einschnitt, den man zum Beispiel so charakterisiert findet und diesen zweiten Einschnitt, also in Epochenbegriffen gesprochen, Stichwort vielleicht Mittelalter, Neuzeit, klassische, moderne. Stichworte, die eher auf Begründung zielen, Naturrecht, Vernunftrecht, positiviertes Recht. Und wenn man philosophische Ismen zuordnen wollte, dann kann man diesen ersten Einschnitt mit der Zeit der Aufklärung und des Historismus verknüpfen, in gewisser Weise vielleicht auch, je nachdem, Rationalismus ist ein sehr vager Ismus, vielleicht auch mit dem Stichwort, das ich hier für vorher notiert habe, mit dem Rationalismus, und für den zweiten Einschnitt etwas klarer zu fassen, Positivismus, Funktionalismus. Also es sind jetzt keine lehrbuchartigen quasi lexikalischen Zuordnungen, aber sie werden solche Charakterisierungstermini vermehrt auf diesen jeweiligen Seiten finden. Jemand hatte sich gemeldet eben? Sie?
Ich wollte fragen, ob Sie scharf oder schnell sind.
Ja? Probier's mal. Bringt das was?
Nicht so richtig.
So? Ja? Bleibt eine ganze Weile da stehen. Muss man sich auch nicht alles merken, aber da sind sicherlich Begriffe dabei, die Sie kennen aus anderen Kontexten. Wer vom Vernunftrecht redet, erste Spalte jetzt also, verwendet, also nicht erste, sondern erster Einschnitt. Wer vom Vernunftrecht redet, verwendet einen schon mehr als 100 Jahre alten Epochenbegriff als dessen Gegenbegriff in der Regel der dunkle Begriff Naturrecht funktioniert, den ich in dieser Vorlesung auch schon einige Male verwendet habe. Derzeit wissen wir noch nicht genau, was Naturrecht ist. Wir lassen die Frage weiter mitlaufen, das klärt sich unterwegs sukzessive. Festhalten kann man aber jedenfalls, dass das Wort Vernunftrecht so verwendet werden kann, dass es dasjenige Recht, denjenigen Rechtstyp bezeichnen soll, der gerade nicht aus Natur, zum Beispiel aus dem von Gott geschaffenen sittlichen Kosmos heraus einfach so besteht, sondern dessen Quelle die menschliche Vernunft ist. Und zwar so, dass nur diese Vernünftigkeit das Recht und auch seine konkrete Ausgestaltung und Gültigkeit legitimiert. Sie merken, was bei dieser Beobachtung einer historischen Neuheit des Vernunftrechts quasi automatisch mitschwingt, also gerade so unter Philosophen, das Motiv der Aufklärung. Oder etwas zeitgenössischer gesprochen, die Idee einer Säkularisierung des Rechts und einer neuen, weil nämlich nicht mehr auf theologische Ableitungen eingestellten Legitimität der Neuzeit. Legitimität der Neuzeit ist auch so ein Stichwort, stammt von Hans Blumenberg, dass wir in aller Vorsicht sozusagen diesen Begriffsgeschwadern zuordnen könnten. Wer hier von einer Epochenunterscheidung spricht, meint natürlich eine Veränderung in der philosophischen Rechtsbegründung, aber auch mehr in der inhaltlichen Ausgestaltung und gleichsam in der Logik, wie auch in der Wirklichkeitsbedeutung, also im Wirklichkeitsgewicht dessen, was Recht ist und wäre, und im politischen Sinn der einzelnen Rechtsnorm. Also wenn er sagt, Vernunftrecht jetzt, nicht mehr Naturrecht. Wir werden uns genau diese Frage, was verändert sich da, genau anzusehen haben. Aber um einmal ein Beispiel aus dem Privatrecht zu geben, also für die Tiefe der Veränderung, die mit dieser Vokabel Vernunftrecht vielleicht angezeigt sein könnte. Wenn etwa der Besitz nicht mehr als kontingente, also auf für uns nicht begreifliche Weise in der gottgeschaffenen vorläufigen Ordnung unter den Sterblichen ungleich verteilte Angelegenheit betrachtet wird, sondern als etwas, das man legitimerweise erwirbt, und zwar durch physische Arbeit, dann ändert sich nicht nur die Besitzverteilung, etwa dadurch, dass nun auch der Leibeigene Besitz erwerben kann. Es ändert sich auch nicht nur das Menschenbild, sondern es ändert sich die ganze Platzierung und auch sozusagen die Beschaffenheit von Recht. Betrachten Sie sich einmal die berühmten Sätze des Philosophen John Locke, 1632 bis 1704. Ich zitiere jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, es geht nur um diesen Punkt, die Beschaffenheit von Recht, die sich hier möglicherweise ändert. Zitat: Jedermann hat einen Besitz an seiner eigenen Person. Auf diesen hat niemand Rechte außer ihm selbst. Die Arbeit seines Körpers und die Arbeit seiner Hände, können wir also sagen, sind rechtmäßigerweise seins. Das stammt von Locke, 1690, Two Treatises of Government. Mit diesem Satz, die Folgerung, die Arbeit seines Körpers und die Arbeit seiner Hände, können wir also sagen, sind rechtmäßigerweise Seins, wird etwas behauptet, das man mit Menschenrechten und Freiheit und mit einem neuen Subjektverständnis in Verbindung bringen kann. Aber sehen wir genau hin. Hier wird auf jeden Fall auch ein neues Modell des rechtlichen Bandes aufgemacht. Ein Modell, demzufolge das rechtliche Band zwischen Person und Sache, das Besitzverhältnis, gleichsam aus der Tätigkeit des Körpers und aus den arbeitenden Händen herausfließen kann und sich auf die Beziehung zwischen der arbeitenden Person und den Dingen, die sie bearbeitet, erstreckt. Und dies ist möglich, ohne dass diese rechtliche Bindung durch irgendeine zusätzliche Autorität, einen Schöpfer, einen Herrn etc. gestiftet, verliehen oder gleichsam mit Kraft versehen werden müsste. Es reicht der Körper und die Dinge, die bearbeitet werden durch diesen Körper. Es kommt also die Kraft, die das rechtliche Band stiftet, sozusagen aus dieser Praxis der Arbeit. Eine ganz neue Physik der Rechtsentstehung, vielleicht sogar der Besitzrechtsherstellung, könnte man aus dem Lockschen Satz herauslesen. Diese neue Physik wäre eng mit der Leiblichkeit, genauer nicht dem Fleisch oder dergleichen, sondern dem arbeitenden Körper verbunden, und sie gäbe neben vielen anderen Folgen, die das ökonomische Herrschaftsverhältnis betreffen könnten, auf jeden Fall auch dem Körper selber in gewisser Weise eine andere Gestalt. Er ist plötzlich so etwas wie eine Rechtsquelle, sofern er arbeiten kann. Aus dem Kraftkörper des Einzelnen können Rechte an den Dingen dieser Welt erwachsen. Sie merken, dass dieses Motiv, wenn ich es so zuspitze, jeder christlichen Kosmologie von einer arbiträren, also zufälligen Verteilung der irdischen Güter im Sinne bloßer Leihgaben von Gott, denen unser Körper notwendigerweise völlig passiv gegenübersteht, widersprechen muss. Ob und in welchem Sinne nun Locke hier eine vernunftrechtliche Perspektive einnimmt, sei dahingestellt. Jedenfalls können wir sehen, hier ist eine neue Rationalität im Spiel und eine neue Form, das juridische Band zu denken und in der Welt sozusagen auch sinnlich vorfindlich zu haben. Quasi sinnlich vorfindlich. Eine gewaltige Veränderung der Welt wie auch der Form Recht schreibt sich in diesen wenigen zitierten Zeilen ein. Eben diese Veränderung könnte man, wie gesagt, traditionell unter dem Titel Vernunftrecht thematisieren. Säkularisierung, Aufklärung waren weitere Stichworte, die Ihnen von uns jetzt noch nicht näher zu verankernder Weise da irgendwie drumherum schwirren. John Locke schrieb die zitierten Zeilen im Jahr 1690. Damit zurück zum Stichwort. Die Datierung einer vom älteren von Naturrecht unterschiedenen Vernunftrechtsepoche reicht in der Literatur etwa von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts. In philosophischen Autorennamen ausgedrückt kann man vielleicht auch sagen, ganz pauschal jetzt bitte, von Hobbes bis Hegel. Denkt man eher in rechtsgeschichtlichen Begriffen, dann legt es sich nahe, das Datum des Westfälischen Friedens 1648 auf der einen Seite und die Französische Revolution mit der Revolutionsverfassung von 1791 oder auch die Napoleonische Verfassung und den Code Civil von 1799 bzw. 1800 auf der anderen Seite als Marksteine anzusehen. Mit Blick auf die deutsche Rechtsgeschichte ließen sich auf der einen Seite vielleicht, also da würden sich jetzt die Experten wahrscheinlich sofort begeistert drauf stürzen auf die Frage und rumstreiten, also man könnte sagen, auf der einen Seite vielleicht Christian Thomasius 1655 bis 1728, jetzt nur die Lebensdaten des Autors, oder auch auf der einen Seite der Polizeiwissenschaftler Johann Joachim Becher 1635 bis 1682. Etwas anders gelagerter Zugriff auf das Juridische. Und auf der anderen Seite etwa verschiedene Göttinger Juristen, die historische Schule, Gustav Hugo, Savigny oder vielleicht auch der Strafrechtler Anselm Feuerbach, 1775 bis 1833. Jetzt nicht, braucht man nicht alles mitschreiben, aber um so gewisse Eckpunkte zu nennen. Wählt man ein etwas am... Ich habe... Moment, das kann ich noch mal auflegen. Zwischendurch. Für diesen Datierungspunkt ganz grob, wie Sie sehen. So ein paar Sachen eingetragen. Wählt man ein etwas avancierteres theoretisches Werkzeug als das Traditionswort Vernunftrecht, so kann man die fragliche Zone, immer noch den ersten Einschnitt, die fragliche Zone zum Beispiel auch als die entscheidende Phase einer Ausdifferenzierung des Rechts beschreiben. Nämlich als Phase einer systematischen Auseinandertrennung von Theologie und Politik. Sowie auch von Theologie, Politik und Recht. Eine Auseinandertrennung und einer damit verbundenen strukturellen Kopplung von den entstehenden separaten Systemen, also einem rechtlichen und einem politischen System. Mit diesen beiden Analysebegriffen, jetzt nicht Vernunftrecht, sondern diesen beiden Stichworten Ausdifferenzierung, strukturelle Kopplung, hätten wir die Theoriebegrifflichkeit des philosophisch beschlagenen Rechtssoziologen Niklas Luhmann verwendet. Auch einer, der sich über diese beiden Einschnitte Gedanken gemacht hat, jetzt eben in anderen Konzeptbegriffen redet, sie aber durchaus ähnlich datiert. Luhmanns weit verzweigte eigenwillige Theorie werden wir uns im Laufe dieser Vorlesung später auch noch genauer ansehen. Wir können aber für den Moment festhalten, sie ist ein gutes Beispiel für eine avancierte Theorie, die viele Phänomene anders interpretiert als etwa Autoren, die mit dem Stichwort Vernunftrecht arbeiten. Aber es decken sich die Datierungen für diesen Einschnitt durchaus mit den Datierungen der Vertreter der älteren These des Übergangs vom Naturrecht zum Vernunftrecht. Konsens ist also, es gibt da eine gravierende Veränderung im So-Sein dessen, was man Recht nennt, zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert. Luhmann deutet die fragliche Verschiebung freilich nicht bloß im Sinne einer neuen Begründung für Recht oder einer neuen inhaltlichen Ausrichtung auf Vernunft oder auf eine Veränderung der Beschaffenheit von Recht, sondern er deutet es in der beschriebenen Weise als Differenzierungsvorgang. Und das soll eben heißen, dass das Rechtssystem im Ganzen sich ab Mitte des 17. Jahrhunderts durch die neue Referenz auf Vernunft zunehmend von anderweitigen Vorstellungsselbstverständlichkeiten der Gesellschaft absetzen kann. Das Recht verändert sich damit nicht nur, begründet sich anders etc., sondern es ändert, das ist Luhmanns Hauptperspektive, es ändert vor allem sein Verhältnis zu seiner Umgebung, zum Rest der Welt sozusagen, um dafür dann aber umso besser in die Gesellschaft einpassbar zu sein, die moderne Gesellschaft, nämlich Regeln und Lösungen anbieten zu können durch deutlich eigenständigere Folien, Rezepte und Formen, als das zu Zeiten des Naturrechts der Fall war. In Luhmanns Sprache hört sich diese These einer Ausdifferenzierung so an, nur mal so als Kostpröbchen, so ein kleines Zitat. Das Rechtssystem wird ausdifferenziert, um von sich aus den Gesellschaftsstrukturen Rechnung tragen zu können, mit allen Folgeproblemen einer kompletten Rekonstruktion gesellschaftlicher Abhängigkeiten durch rechtssysteminterne Vorkehrungen. Was immer das genau heißt, dieser Analyseblick zielt darauf, das Rechtssystem als ein sich herauslösendes und damit sich schließendes Etwas zu betrachten, das gesellschaftliche Abhängigkeiten, also Abhängigkeit des Rechts, zunehmend durch rechtssysteminterne, wie es hieß, Vorkehrungen rekonstruiert. Und das soll dann wieder Folgeprobleme aufwerfen, die typisch moderne Probleme sind. Das Recht schließt sich in der fraglichen Zeit zu einem eigenständigen sozialen System. So drückt Luhmann diesen Prozess der Ausdifferenzierung auch aus. Der Effekt dieser Ausdifferenzierung des Rechts ist, dass Recht einerseits gegenüber der Gesellschaft indifferenter wird, sich also trennt von der Idee einer sittlich-politischen Natur im Ganzen. Und dies wiederum hat den Effekt, dass das Recht auf der anderen Seite, also dieses nach außen indifferenter gewordene, sich abschließende Recht, nach außen hin zugleich doch gewissermaßen sensibler werden kann. Die Ausdifferenzierung hätte also eine Art paradoxen Effekt. Durch Eigenständigkeit wendet sich das Vernunftrecht auf differenziertere Weise der sozialen Wirklichkeit zu, als es in einem sittlich-politisch-juridischen Einheitskosmos möglich gewesen wäre. Sie merken, eine anspruchsvolle These. Ich habe sie mal so notiert quasi, betrachten Sie das als erste Notiz. Es ist auch nur eine unter mehreren möglichen. Wir sehen uns diese verschiedenen Theoreme später alle noch mal genauer an. Interessant ist einfach, dass wir hier sowohl was die ganz traditionelle Interpretation dieses Einschnittes angeht, sagen wir mal Stichwort Vernunftrecht, als auch bei so einer avancierten Theorie wie bei Luhmann durchaus Einigkeit besteht über den Zeitraum, um den es geht, und über die Tatsache, dass es hier so eine gravierende Veränderung gegeben hat. Kommen wir nach dieser Besichtigung einer traditionellen und einer avancierten Umschreibung jenes ersten Einschnittes zum zweiten Einschnitt, den man wiederum unterschiedlich beschreiben kann, an dessen Existenz und auch Bedeutung im Grunde aber ebenfalls niemand wirklich zweifelt, obwohl der zweite Einschnitt, ich sage mal, im Ganzen noch umstrittener und noch schwieriger in der Literatur so klar zu fassen ist als der erste. Modernes Recht gründet sich heute nicht nur in historisch markanter Weise auf Vernunft, sondern modernes Recht ist positives Recht. Mit dem Wort positiv oder Positivismus als Charakterisierungsstichwort für diesen zweiten Einschnitt fassen wir nun ein ausgesprochen schwieriges, weil schwiemeliges wissenschaftsgeschichtliches Beschreibungswort an. Positiv, positivistisch, begegnet einem in unglaublich vielen Zusammenhängen und es ist wie diese Allerweltswörter sozusagen, theoretischen Allerweltswörter häufig, ein ausgesprochen schwieriges Wort und es ist schwer zu konzeptualisieren. Lassen wir uns aber durch eine gewisse Unklarheit, die dem ganzen Ausdruck anhaftet, nicht irritieren. Kreisen wir die Sache ein, und zwar immer mit Blick auf das Recht. Positivismus gibt es auch in anderen Kontexten, das stellen wir jetzt mal ein Stück weit zurück. Im Blick auf das Recht, wo die Rede vom positiven Gesetz oder einer positiven Norm oder auch einer positivistischen Normbegründung immerhin eine gewisse eingeübte terminologische Festigkeit hat. Das ist beispielsweise in der Soziologie, wo Sie das Stichwort Positivismus auch finden können als Charakterisierung von bestimmten Herangehensweisen, noch schwiemeliger. In der Welt der Rechtstheorie hat positives Recht eine gewisse terminologische Festigkeit. Positives Recht ist nämlich das Hingeschriebene, das Gesatzte, in Rechtskraft Ergangene und damit das Gegebene, das geltende und wirksame Recht. Das Recht, das greifbar vorliegt. Das Recht, welches öffentlich nachlesbar ist. Entsprechend ist für Juristen eine positivistische Begründung oder Interpretation irgendeines Rechtsproblems, diejenige Begründung, die nicht auf irgendeinem dem Recht äußerlichen Grund, sondern ihrerseits wieder nur auch auf positives Recht, also ihrerseits auch wieder auf eine gesatzte, rechtskräftige, wirksame Regelung verweist. Auf diese juristisch-handwerkliche Bedeutung des Wortes positiv werden wir noch oft stoßen. Sie ist nicht völlig fraglos. Sie haben das an meinen Umschreibungen gemerkt. Man kann auch da noch Fragen aufwerfen. Wann genau ist eine Rechtsnorm gegeben? Welche Rolle spielt die Schriftform für das Gegebensein der Norm? Welche Instanz darf positive Normen legitim setzen? Wie positiv ist das vielleicht korrekt gemachte, also tatsächlich gesatzte, hingeschriebene, veröffentlichte, aber doch im Alltag unwirksame Recht etc.? Also da kann man auch wieder eine Menge spitzfindiger Fragen stellen. Trotzdem kann man mit der Bestimmung zunächst mal leben. Positives Recht ist das nicht in Form irgendwelcher allgemeiner Prinzipien, sondern das in Rechtssatzform nachlesbar gegebene Recht. Diese technische Bestimmung ist griffig genug, dass man sich vorstellen kann, was eine positive Rechtsregel im Normalfall ist und dass sie im Normalfall auch tatsächlich positiv, nämlich von den Feinheiten der Inhalte erst noch abgesehen, einfach in ihrem Vorhandensein erkennbar ist. Also das positive Vorhandensein, vielleicht kann man es auch so ausdrücken, gegeben sein, vorhanden sein. In diesem Sinne von positiv kennt schon das römische Recht diesen Ausdruck, positives Gesetz. Insofern hat er auch eine, ja, zumindest technisch lange Tradition. Eigentlich mit Bedeutung aufgeladen und brisant wird diese Redeweise vom positiven Recht oder vom positiven Gesetz allerdings erst im 19. Jahrhundert. Und eben das ist die Zeit, in der unsere zweite Umbruchszone auch anzusiedeln ist. Da kann man jetzt nochmal wieder die andere Folie kurz auflegen. Wenn wir das jetzt in dieser epochencharakterisierenden Art und Weise verwenden, das Wort positiv, dann bemerken Sie schon, wir haben eine etwas andere Wendung des Ausdrucks vor uns. Es gibt da neben der Ablösung vom Naturrecht, so der einhellige Sprachgebrauch, jenen zweiten Umbruch, der auch wieder quer durch die Disziplinen und die rechtstheoretischen Lager hindurch benannt werden kann, als Positivierung des Rechts. Also nicht positiv, das Wort alleine so als Bezeichnungswort, sondern der Prozessbegriff wird verwendet, Positivierung. Etwas wird positiv oder etwas wird immer positiver.
Könnte man das nicht an diese Komplizierung des Wortes zwischen allgemeinen Landrechtswissen machen? Das war jetzt 1794. Das ist so ein markanter Punkt, dass etwas, was Naturrecht war, also allgemein gültig, nicht festgelegt, immer der Deutschung bedürfte, dass das endlich jetzt mal festgelegt war.
Ein wichtiges rechtliches Regelwerk des preußischen allgemeinen Landrechts, was man auch interessanterweise recht passend etwa um 1800 datieren kann. Aber ich habe vorhin schon genannt, es gibt weitere markante, also es war eine Zeit der Kodifizierungen, 1800, um 1800 herum, markante Gesetze, sowohl auf der Verfassungsebene als auch im Zivilrecht und so weiter. Also da ist das allgemeine preußische Landrecht nur eines unter vielen, es ist ein ganzes Syndrom. Aber die Beobachtung ist interessant. Wir haben hier eine Kodifizierungsphase, kann man sagen, rund um diese Zone hier. Pi mal Daumen 1800. Fangen wir mit der einfachen Frage der Datierung an. Der Punkt kommt jetzt also auch. So wird man bei den allermeisten Autoren für diesen Prozess der Positivierung, für die heiße Phase dieses Prozesses, eine Spanne von etwa 1800 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts oder vor allem in der deutschen Literatur den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts finden. für die Deutsche nicht nur Rechtstheoriegeschichte, sondern jetzt eher Rechtsgeschichte, also die Geschichte der Rechtsmaterien, bilden als quasi Endpunkt dieses Prozesses bildet die Zeit der revolutionären Interregnums nach dem Ersten Weltkrieg und bildet die Verfassung von Weimar, eine wichtige historische Zäsur. Also für den Endpunkt dieses Prozesses. Die österreichische Reichsverfassung von 1920 spielte für die Weimarer Reichsverfassung als Vorbild eine wichtige Rolle. Deswegen habe ich die, habe ich doch jetzt nicht hier genannt, aber die hätte man auch noch mit für den Endpunkt nennen können. Der Beginn des 20. Jahrhunderts ist aber schon vor diesen jetzt für die deutsche Rechtsgeschichte besonders markanten Punkten durch eine Anzahl dramatischer Erschütterungen gezeichnet. Ich nenne nur einige. Die russische Revolution von 1917. Vorher die rechtsreformerische, sozialistische oder solidaristische Bewegung in Frankreich, in England und auch in Deutschland schon Ende des 19. Jahrhunderts. Stichwort Bismarcksche Sozialgesetzgebung. Vorher schon könnte man auch nennen die schwelenden Rechtsprobleme der Kolonialsituation. Von den Kolonialmächten verhandelt und gesetzt, etwa auf der Kongo-Konferenz von 1874-75 und so weiter. Also da gibt es in der Geschichte des Wandels und des politischen Aushandelns von radikal neuem Recht einige markante Daten, die kandidieren könnten als Markierungspunkte für mögliche sozusagen Endphasen dieses Prozesses der Positivierung. Was stellt nun Positivierung des Rechts für eine Verschiebung, für einen Umbruch dar? Das ist nicht einfach zu fassen, denn die Verschiebung betrifft stärker, vielleicht noch als der Schritt vom Naturrecht zum Vernunftrecht, einen Wandel auf der Ebene nicht der Inhalte, sondern gleichsam der nackten, der vielleicht sogar impliziten, also der stummen, der unausgesprochenen Seiten der Form namens Recht. Betrachten wir die Ebene der Rechtsdogmatik und der Begründung von Recht, so müsste man sagen, lag die Verwandlung des Naturrechts in ein Vernunftrecht darin, dass Recht sich nicht mehr als in das Kontinuum einer sittlichen Naturordnung eingebettet begründet und entsprechend dadurch seine Beschaffenheit verändert, dass es explizit auf eine gesonderte Begründung und damit auch eine gesonderte Neugestaltung auf der Basis von Vernunft und Vernunftargumenten abstellt, dann liegt im Unterschied dazu die Verwandlung des Vernunftrechts in ein positiviertes Recht darin, dass für die Arbeitsweise des Rechts wie auch für je einzelne Rechtsnormen so etwas wie eine Begründung überhaupt entfällt. Auch ein allgemeiner Vernunftcharakter muss nicht mehr bemüht werden, um Recht als Recht auszuzeichnen oder Recht von Nichtrecht, schlechtes Recht von besserem Recht zu unterscheiden. Positivierung des Rechts hieße also, im Grunde wird die Juridizität des Rechts, der Rechtscharakter selbst, gar nicht mehr explizit inhaltlich ausgestaltet. Also als Form, nur noch verwendet und sozusagen in der Praxis ausgestaltet, aber nicht mehr explizit theoretisch begründungsförmig oder in anderer Weise gefasst. Auch nicht durch die Berufung auf Vernunft autorisiert oder seinem Wesen nach in irgendeiner Weise zum Anliegen von Vernünftigkeit und dergleichen ins Verhältnis gesetzt. Wie aber wird positives Recht dann begründet, werden Sie fragen. Nun, was zählt, ist nur mehr die formale Eigenschaft, das Gesetztsein des Rechts selbst. Recht ist, was in rechtstechnisch korrekter Weise als Recht hergestellt wurde. Betrachten wir diese eigenartige Auskunft näher, dann verweist sie aus dem Bereich des Rechts oder jedenfalls der expliziten Rechtsinhalte, Begründungen etc. heraus auf diejenigen politischen Institutionen, die Recht setzen und ändern können. Parlamente etwa oder andere satzungsbefugte Einrichtungen. Verwaltungseinheiten wie ein Ministerium, ein Regierungspräsident etc. Das Kriterium des positiv Gesetztseins oder Gesetztseins als Kriterium für die Frage, was Recht ist, kann aber auch auf weniger klar organisierte Autorisierungsformen positivierten Rechts verweisen, etwa eine politische Mehrheit in einer verfassungsgebenden Versammlung oder vielleicht in einer Bevölkerung, vielleicht sogar auf das Volk, seine Interessen oder gar die revolutionäre Klasse. In all diesen Fällen ist es aber eben nicht mehr in einer greifbaren Weise so etwas wie Vernunft oder etwas in anderem Sinne Wesensmäßiges, sondern es ist tendenziell das Faktum einer nackten Macht, genauer eines quasi empirischen Kräfteverhältnisses, in dem die Qualität des Rechts, Recht zu sein, sich letztlich nur noch verankern lässt. Allmähliche Positivierung des Rechts wäre eine Verschiebung des So-Seins und der Beschaffenheit von Recht in diese Richtung. Das faktische, quasi empirische Kräfteverhältnisse das Kriterium dafür angeben, was Recht ist und was die Qualität des Rechts, Recht zu sein, ausmacht. Man kann die allmähliche Positivierung des Rechts, letztlich das vollpositivierte Recht, wie man das so nennt, also das, was am Ende dieses Prozesses dann entstanden sein könnte, unser modernes vollpositiviertes Recht, diese Formulierung finden Sie schon hin und wieder, denke ich, auch mal in Zeitungen oder dergleichen. Man kann es also das Resultat dieses Einschnittes unterschiedlich interpretieren. Man kann es betrachten als eine nur mehr machtpolitische Auffassung des Rechts. Man kann es betrachten als eine nur mehr soziologische, weil auf empirischen Sozialtatsachen gegründete und insofern naturwissenschaftsanaloge Auffassung des Rechts. Oder man kann es auch betrachten als eine nur mehr juristisch-technische, eine quasi bürokratische Auffassung von Recht. In diese letzte Richtung kann man den Rechtspositivismus moralisch unter Verdacht stellen, weil die Juristen ja nun eigentlich in der Epoche des vollpositivierten Rechts überhaupt nichts mehr umfassend begründen müssen, sondern sich einfach nur auf politische Vorgaben zurückziehen können. So nach dem Motto, was Recht ist, wissen wir nicht, aber Recht ist halt das, was Recht heißt. Und Sie erinnern sich, ganz am Anfang hatte ich auch mal geschildert, dass im Blick auf die Geschichte, die Rechtsgeschichte der Bundesrepublik im 20. Jahrhundert, also die große Frage, wie konnte es zum Dritten Reich kommen, wie konnte es zu dieser fürchterlichen Veränderung der Rechtspraxis, also der juristischen Praxis im Dritten Reich kommen, gibt es diese These, es sei ein solcher bürokratischer Rechtspositivismus gewesen, der daran schuld gewesen sei. Sie hatten sich erinnert, ich habe das in Frage gestellt, aber in diesem Sinne kann man dieses eigenartige Phänomen eines vollpositivierten Rechts tatsächlich auch als so juristische Technifizierung des Rechts betrachten.
Das hat, glaube ich, der Flipping ja sehr genau ausgedrückt, wie der nach dem Krieg begründen musste, warum er am Ende des Krieges noch Deserteure hat hinrichten lassen, hat er den klassischen Ausspruch getan, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.
Ja.
Und das war natürlich genau diese moralfreie Komponente. Ne?
Das wäre so eine rein auf Geltung, und zwar Geltung nicht in irgendeinem Gottgewolltheits- oder sonst wie metaphysischen Sinne, sondern im Sinne von positiv gesetzt sein, abzielendes Argument. Es war damals positiv geltendes Recht und insofern musste man auch so handeln. Oder kann es jedenfalls kein Unrecht gewesen sein.
So argumentieren wir jetzt ja auch bei den Grenzsoldaten, die da geschossen haben.
Ja. Was die DDR angeht, wobei eben tatsächlich, es gibt ja auch im Recht ausdrückliche Regelungen, die das sozusagen nochmal explizit begründen. Nulla pone sine lege zum Beispiel, also gerade für strafrechtliche Fragen. Man kann nicht jemanden bestrafen aufgrund eines Straftatbestandes, der zu dem Zeitpunkt der Tat als Tatbestand noch gar nicht formuliert war. Das hat ja auch was Plausibles in sich. Also diese Sachen werden ganz schwierig, wenn man sich da reindenkt. Und es hat auch stark mit den Falltypen, mit den typischen Situationen zu tun, an die man dann jeweils denkt. Aber vielleicht kann man da noch mal gut sehen, wie dieses Problem des argumentativen Umgangs, aber auch mit der Was-ist-Frage bezogen auf das Recht eskaliert, wenn wir davon ausgehen, dass Recht keine andere als diese positive Beschaffenheit hat, nur diese positiv angebbaren Qualitäten überhaupt den Rechtscharakter von Recht ausmachen. Wie immer man diese eigentümliche moderne Positivierung des Rechts deuten und bewerten mag, so oder so hat man es mit der Entstehung eines solchen positiven Rechts wiederum mit einem ganz entscheidenden Wandel und nun vielleicht wirklich mit dem Charakteristikum des modernen Rechts zu tun. Der fragliche Prozess oder auch Einschnitt, also derjenige der Positivierung, findet im Großen und Ganzen über das 19. Jahrhundert hinweg statt. Wie Sie aus meiner Schilderung und jetzt auch mit den Fragen schon gleich hören konnten, handelt es sich um einen ziemlich komplexen und in seinem Kern wahrscheinlich nur mit sehr abstrakten Mitteln begreiflichen Prozess. Was es mit dieser Positivierung auf sich hat und wieso ganz und gar positives Recht überhaupt noch Recht genannt werden kann, in welchem Sinne es nicht nur Recht heißt, sondern als Recht ja auch funktioniert heutzutage, erkannt wird, wir gehen damit um, das ist alles einigermaßen schwer zu denken. Eben diese Frage nach dem voll positivierten Zustand des Rechts ist aber auch besonders interessant. Und sie stößt mitten hinein in Fragen, die man, schaut man auf die Antike oder auf ältere philosophische Gerechtigkeitskonzepte, überhaupt nicht in den Blick bekommt. Sie merken, warum ich so sehr gegen die großen Rückblenden votiert hatte. So etwas wie ein positiviertes, dieses gleichsam ernüchterte, mehr oder weniger rechtstechnisch und einigermaßen begründungslos, noch nicht einmal mehr auf einen starken Vernunftbegriff abstellende Recht, hat es in früheren Zeiten nicht gegeben. Man muss schon sagen, es handelt sich bei dem Ideal eines positivistisch in sich selbst gegründeten, funktionierenden Rechtssystems, wie schon bei der aufklärerischen Idee einer Rechtsbegründung nicht in der Moral, sondern in der Vernunft, jeweils um ein absolut modernes Ideal. Wir können also etwas forciert die These aufstellen, eine vergleichbare Juridizität wie diejenige, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurde und die wir heute noch haben, cum grano salis, hat es vorher nie gegeben. Eben dieser interessante Befund war für mich ein Grund, diese Vorlesung über Rechtsphilosophie nicht mit diesem falschen Eindruck allzu langer Linien zu beginnen, einfach weil wir so stattdessen viel genauer das Neue, das Spezifische des modernen Rechts ins Auge fassen können, das wiederum von den meisten Rechtstheorien und erst recht nicht von den Rechtsphilosophen, nicht ins Auge gefasst wird, sondern in ein Kontinuum gestellt wird. Also diese spezifische moderne Verfasstheit kann man sehr schlecht in den Blick nehmen, wenn man von den Griechen bis heute oder dergleichen lange Linien zieht. So viel also zu unserem zweiten Einschnitt der Positivierung des Rechts. Wenn Sie mit dem Eigenschaftswort positiv jetzt nach wie vor nicht wirklich ganz sicher etwas anfangen können, dann seien Sie beruhigt. Das liegt nicht an Ihnen. Dieser Begriff positiv, ich habe jetzt versucht, ihn zu erläutern, er wird aber tatsächlich gerade im 19. Jahrhundert, als er aufkommt, extrem vieldeutig verwendet. Das kleine Wörtchen ist fast so eine Art Joker, eine Art Platzhalter, hinter dem sich die fragliche Veränderung jenes Was-es-ist des Rechts verbirgt, ohne dass das Wörtchen positiv selbst nun irgendeine Art von Antwort auf die Frage nach den neuen Eigenschaften dieses positiven Rechtstyps oder dieser positiven, positivierten Rechtsauffassung gäbe. Damit müssen wir leben. Es liegt also nicht an Ihnen, wenn wir uns immer wieder neu vergewissern müssen, jetzt auch in Zukunft, wenn Texte von positiv oder dergleichen reden, was könnte da gemeint sein? Wir müssen es einfach immer etwas einkreisen und etwas geduldig mit diesem Ausdruck umgehen. Die Positivität des Rechts wird zum Topos der Selbstdarstellung des Rechts in modernen Gesellschaften. So hat Niklas Luhmann, der schon mehrfach zitierte Soziologe, diese Platzhalterfunktion des Wörtchens positiv umschrieben. Es ist ein Topos der Selbstdarstellung dieses Rechts, das auf diese eigentümliche Art und Weise beschaffen ist. Also ein Topos heißt eine Art Allgemeinplatz. Bild kann man schon gar nicht richtig sagen, weil positiv ist ja eigentlich kein bildhaftes Wort. Ein weicher Allgemeinplatz. Mittels des Wortes positiv stellt sich modernes Recht dar, so drückt das Luhmanns aus. Wir könnten aber auch sagen, stellen wir uns modernes Recht vor. Was es ist, haben wir also noch nicht geklärt, wenn wir von positiviertem Recht reden, und wir können diese Auskunft von dem Wörtchen positiv auch nicht irgendwie bekommen. Immerhin kann man aber zeigen, wie diese Joker-Funktion des Wortes positiv genau beschaffen ist, wie sie funktioniert. Denn das Wort positiv steht im Kreuzungspunkt mehrerer Unterscheidungen, die sich sozusagen hineinspiegeln in das Wort positiv. Und diese können wir, vielleicht um uns zu trösten, dass es sich tatsächlich um ein vieldimensionales Wort handeln kann, können wir rekonstruieren. Luhmann selbst hat mindestens drei, jetzt auch begrifflich, in den Ausdruck positiv hineinspielende Gegensatzpaare ausgemacht. Die nenne ich einfach mal kurz. Sie illustrieren ein Stück weit, warum das Wörtchen sich vielleicht so gut eignet, um dieser Allgemeinplatz zu sein, in dem dieses eigentümliche moderne Recht sich hineinprojizieren kann. Positiv ist erstens ein Wort, das besagt, nicht natürlich, sondern gesetzt. Gesetzt, gemacht, produziert, hatte ich sogar vorhin gesagt, und daher als Entscheidung beobachtbar. Gesetzt, also man kann eine Handlung positiv beobachten, die diese Setzung vornimmt, und in diesem Sinne ist positiv nicht natürlich einfach da, sondern als Entscheidung beobachtbar, positiv beobachtbar. Positiv hat zweitens die Facette, dass positiv heißt nicht spekulativ, nicht wolkig, nicht diffus, nicht latent, sondern positiv ist in Fakten und Gesetzen nachweisbar begründet. Zeigbar, könnte man auch sagen. Und die dritte Bedeutung, die sich so hineinspiegelt in diese Rede vom positiven, positivierten Recht, die kennen wir auch. Das ist eigentlich eine Wertung, ein Wertungsaspekt. Positiv ist nicht negativ. Positiv hat also diesen Beiklang nicht schlecht, sondern gut. Und das schwingt auch etwas mit. Also wenn Sie so Diskussionen sich anschauen, wo sich Vertreter einer positivierten Auffassung von Recht mit Naturrechtlern oder Vernunftrechtlern auseinandersetzt, dann kommt auch diese Wertung mit rein. Naturrecht ist tendenziell schlecht, positives Recht ist gutes Recht, ja? Greifbares, starkes, fassbares, klares, gut gemachtes Recht, auch juristisch gut gemachtes Recht. Naturrecht, das nicht explizit irgendwo dasteht, hat rein rechtstechnisch die Qualität, dass es sozusagen unbestimmt ist oder schwer bestimmbar und insofern auch juristisch schlecht, interpretationsbedürftig. Also diese drei Komponenten kann man so mithören. Positiv, nicht natürlich, sondern gesetzt. Positiv, nicht spekulativ, sondern präzise. Positiv, nicht schlecht, sondern gut. Ich würde für unsere Zwecke vorschlagen, lassen wir es dabei, haben wir Geduld mit dem Wort. Nehmen wir das mehrdeutige Wort Positivierung in der Bedeutung, in der wir es jetzt ja erstmal nur vor uns haben, also in dieser Epochen- oder Umbruchsphasen-Benennungsfunktion, nehmen wir es zunächst tatsächlich eben als das, als einen Namen, einen Eigennamen für einen rechtsphilosophisch hochinteressanten und eben vielleicht wie das Wort selber möglicherweise extrem mehrdeutigen Prozess, den wir genauer untersuchen werden, ebenso wie wir auch jenen Prozess der Etablierung einer historisch neuen Qualität namens Vernunftrecht, wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, was das eigentlich ist, untersuchen werden. Vernunft ist ja nun auch nicht gerade ein super geklärter Begriff, sondern so eine Großvokabel. Gut, wir haben da vielleicht stärker so philosophische Assoziationen im Repertoire, als wenn wir positiv angucken, aber es sind ja, ist ja auch das, sind es relativ ominöse Titel. Die Einladung lautet also, wir sehen uns das genauer an und brechen das runter. Bevor ich jetzt die Folien endgültig verschwinden lasse, noch eine Warnung oder ein Paketchen von Warnungen, die das von mir jetzt heute verwendete Modell der beiden Einschnitte betreffen. Tatsächlich finden wir die beiden Einschnitte, den Schritt ins Vernunftrecht und die Positivierung des Rechts, zwar von den allermeisten Autoren beobachtet und zugestanden und, wie ich gesagt habe, auch erstaunlich analog eigentlich datiert, aber ganz so einhellig, wie ich jetzt eben getan habe, ist die Verwendung der Kategorien nicht. Ich habe sie für unsere Zwecke etwas vereindeutigt, damit wir es klarer sehen können und auch erstmal sozusagen für den Ansatz unserer Werkzeuge eine Kontur vor Augen haben. Es werden erstens die beiden Einschnitte zwar in der Regel gesehen, jedoch oft werden sie mit rückwärtsgewandten Werkzeugen interpretiert. Sie kennen das schon, mit den Mitteln der Ideengeschichte etwa oder mit den Mitteln einer sehr allgemeinen Ethnologie des Sichhaltens an soziale Regeln oder auch mit den Mitteln der Institutionengeschichte. Das müssen wir mitdenken. Das heißt also, wenn ein Autor die Zäsur des Vernunftrechts oder die Positivierung des Rechts beschreibt, dann heißt das noch lange nicht, dass er methodisch so besonders reflektiert vorgeht. Es kann also sein, dass, was Methodik angeht und so weiter, dieser Autor jetzt keineswegs im Konsens mit uns arbeitet oder diese Folie unterschreiben würde oder also so durchreflektiert versucht, sich der Sache zu nähern, wie wir das hier versuchen wollen. Es gibt, anders ausgedrückt, eine Fülle von rechtstheoretisch oder genealogisch naiven Thesen, sowohl zur Entstehung des Vernunftrechts als auch zum positivierten Recht. Das will ich Ihnen nicht verschweigen. Also insofern haben wir jetzt da keinen großen Gelehrtenkonsens, der sich vollständig mit unserer heutigen Besichtigung der Lage einverstanden erklären will. Zweitens ist es wichtig zu sagen, dass die beiden Umbruchzonen oder diese Metamorphosen des Was ist des Rechts nicht etwa auf derselben Ebene liegen, sondern dass sie in sich durchaus unterschiedlich dimensioniert sind. Also insofern ist dieses Bild etwas irreführend mit der einen Linie. Diese Bögen stehen sozusagen räumlich in unterschiedlichen Ebenen zueinander. Sie könnten auch zwei verschiedene Farben haben oder dergleichen. Von Vernunftrecht zu reden, im Unterschied zum älteren, theologisch grundierten Naturrecht, das betrifft die Legitimation des Rechts. Begründungsfragen werden anders beantwortet und ein philosophischer und politischer Rahmen ändert seine Logik. Von Positivierung zu sprechen, setzt eher Beobachtungen auf der Ebene des Funktionierens von Recht voraus. Hier zählt weniger, was Philosophen sagen, als das, was das Recht tut und wie es sich lokal, sozusagen in seiner Arbeitssprache, vor sich selber darstellt. Begründungsfragen werden in diesem zweiten Kontext nicht anders, sondern sie werden möglicherweise gar nicht mehr gestellt. Das heißt, unser zweiter Umbruch ist qualitativ anders beschaffen. Drittens, sind die beiden Verschiebungen oder Umbrüche trotz dieser unterschiedlichen Dimensionierung auch nicht völlig losgelöst voneinander? Auch das wollte ich jetzt nicht nahelegen. Sie liegen auf verschiedenen Ebenen, die beiden Umbrüche, aber sie sind doch verbunden. Und auch das finden Sie in der Literatur, man kann beide Prozesse jeweils auch so zueinander ordnen, dass man den einen als den übergeordneten Prozess begreift, der den anderen in sich fasst. Gleichsam im Sinne einer unabdingbaren Konsequenz oder einer logisch-politischen Konsequenz, wie auch immer. Das heißt, Sie finden durchaus gar nicht so selten die Entstehung des Vernunftrechts, den ersten Bogen, als einen Teilaspekt der Positivierung des Rechts beschrieben. Also so müsste man dann quasi den Bogen Positivierung größer ziehen und der würde dann diesen Vernunftrechtsbogen mit in sich einschließen, ein Stück weit. Sie finden auch das Umgekehrte. Sie finden auch den Rechtspositivismus als eine Form von Vernunftrecht oder als eine Form des vernünftiger Werdens von Recht beschrieben. Dann wird der andere Begriff, der Vernunftrechtsbegriff, als Oberbegriff für beide Prozesse verwendet. Das kann passieren. Eine vorsichtigere Variante dieser einer ist Überbegriff des anderen Denkweisen wäre ein Modell des Übergehens ineinander, das aber eher die Kontinuitäten betont und nicht die Unterscheidung herausstellt, wie ich das getan habe. Also ein Prozess kann man als in den anderen übergehend beschreiben. Nach Luhmann beispielsweise verhält es sich so, dass die Ausdifferenzierung des Rechts übergeht in die volle Positivierung und mit der vollen Positivierung endet. Nach Habermas wiederum könnte man wahrscheinlich sagen, dass mit dem Prozess des Positivwerdens von Recht, also diesem zweiten Bogen, zunehmend die Verfahrensrationalität des modernen Rechts hervortritt und eben in dieser besonderen Rationalität sich heute gleichsam das Vernunftrecht konsequent vollendet. Also das wären zwei Beispiele für die Übergangsvariante, aber da kann man dann eben auch die Optik eher so oder eher so legen. Der eine liest es als eine Ausdifferenzierung, die die Positivierung mit umfasst und in ihr endet. Der andere liest es als eine Rationalisierung, wodurch das Vernunftrecht in gewisser Weise auch zum Ende hin durch das positivierte Recht noch fortgesetzt wird. Vielleicht kann man also durchaus beide Einschnitte noch einmal im Sinne eines gemeinsamen großen Einschnitts lesen, für den sie stehen, als Phasen, als Teilaspekte. Man hätte dann allerdings wiederum noch größere Bezeichnungs- und Interpretationsprobleme. Die vierte und letzte Warnung ist eine Ermunterung, auch wenn unser Gegenstand gerade aus dieser hohen Flughöhe, die wir heute noch immer eingenommen haben, etwas Schwindelerregendes hat und die Begriffe, mit denen wir jetzt heute hantiert haben, am Anfang noch leer wirken und ein wenig driften. Lassen Sie sich nicht beunruhigen, wir werden uns für diese Bögen jeweils nun näher ans Material heranbegeben und konkrete Konzepte, Textausschnitte etc. in die Hand nehmen und damit diese Skizze mit Farbe füllen. Beginnen wir in der nächsten Vorlesung, jetzt mit Blick auf diese grobe Grafik. Ja. Unsere Arbeitsfrage nach dem Was ist des modernen Rechts im Hinterkopf? Halb historisch, halb systematisch mit einer Inspektion jenes ersten Einschnittes, der sich um das Phänomen des sogenannten Vernunftrechts, bleiben wir ruhig bei dem Begriff, dreht. Wir springen damit in die sogenannte Neuzeit, die Zeit der Aufklärung, der beginnenden Aufklärung, auch in die Zeit der großen Vernunftphilosophien. Eine Welt, die einerseits lange zurückliegt, andererseits aber eben, was die Beschaffenheit des Rechts und die allgemeine Erwartung an die Generalität und Macht eines Juridischen angeht, aber eben auch schon moderne Züge trägt. Diese These verbindet sich mit der Aufmerksamkeit für diese Umbruchschwelle. Es bricht von hier aus hinein in eine spezifische Modernität, das, was wir das Juridische jetzt mal so behelfsmäßig nennen. Modern heißt hier, wie gesagt, in dem erläuterten Sinne, damals radikal neu, im Sinne eines beobachtbaren Vorher-Nachher und für uns heute nicht nur allgemein unhintergehbar, sondern tatsächlich auf neue Weise prägend. Prägend in dem, was es an Gestaltwandel, an Formveränderung, an Beschaffenheitsveränderung für das mit sich bringt, was wir Recht nennen. Ja, soweit die Einladung für das Programm, zum Programm des nächsten Mals und danach. Für heute noch die Zusammenfassung des Bogens, den wir geschlagen haben. Erstens, suchen wir nicht nach den Ursprüngen oder nach den von Anfang an bleibenden Merkmalen, sondern nach den spezifisch modernen Zügen des Rechts. So springen zwei Umbrüche oder Einschnitte in den Blick. Sie betreffen weniger einzelne rechtliche Inhalte als die Form, gleichsam die Beschaffenheit, die Art der Wirklichkeit des Rechts. Zweitens, der erste Umbruch lässt sich auf die Zeitspanne Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, vielleicht erste Jahre des 19. Jahrhunderts, datieren. In dieser Epoche wird ein über das ganze Mittelalter hinweg dominierendes Verständnis des Rechts als einer sittlichen Selbstverständlichkeitsordnung, die letztlich fraglos in Gott ankert, abgelöst durch eine andere Grundvorstellung von der Beschaffenheit des Rechts, nämlich durch die Fassung des Rechts als einer Vernunftform. Vom Naturrecht zum Vernunftrecht lautet die traditionelle Faustformel für den fraglichen Schritt oder besser den fraglichen Wandel. Etwas anders belichtet, kann man denselben Vorgang auch als eine Ausdifferenzierung des Rechts beschreiben, nämlich ein Modernwerden des Rechts im Sinne einer Herauslösung aus einer sittlichen Gesamtordnung und als Ausbildung einer differenten, einer eigenständigen Rationalität der rechtlichen Rede, der rechtlichen Verfahrensweisen, der rechtlichen Logik und der rechtlichen Form damit. Drittens, ein zweiter Umbruch findet im 19. Jahrhundert, nämlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts statt. Hier lautet das Stichwort Positivierung. Ein durchaus erklärungsbedürftiges Wort, das aber jedenfalls auch wieder einen grundlegenden Wandel des So-Seins von Juridizität anzeigen kann. Nicht länger Vernunft oder eine bestimmte Art der Vernunft, sondern nur mehr das rechtlich Gesetztsein macht nun die Rechtsqualität von Recht aus. Offenkundig ist irgendetwas in dieser neuen Positivität des Rechts zirkulär oder jedenfalls ist es sehr schwierig, das Phänomen zu denken. Recht weist hier einfach nur noch auf sein eigenes Rechtlichsein zurück und scheint ohne explizite oder reflexive, also begrifflich begründende Weise, gerade nicht mehr zu fassen. Ein Phänomen, das man sich ebenso wie diese dieses Phänomen dieser schweren Fassbarkeit dieses auf sich selbst abgestützten positivierten Rechts, diesem Phänomen muss man sich ebenso nähern wie dem diesem Phänomen zeitlich vorausliegenden Phänomen der Ausdifferenzierung des Vernunftrechts. Viertens, die Herausbildung des Vernunftrechts liegt zeitlich gesehen der vollen Positivierung des Rechts voraus und es hat seinen guten Sinn, die beiden Prozesse begrifflich und qualitativ gesondert ins Auge zu fassen. Beide Aspekte liegen dabei aber, und das muss man sich zusätzlich klar machen, nicht unbedingt auf der gleichen Ebene. Sie sind jeweils für sich anzuschauen und sozusagen qualitativ auch unterschieden und verschieden gelagert, institutionell und so weiter. Die Eigenschaftsangabe Vernunftrecht betrifft eher die explizite Begründungsseite des Rechtssystems. Positivität oder Positivierung von Recht ist demgegenüber eher eine faktische Eigenschaft, die wir daran beobachten können, dass Begründungen expliziter Art plötzlich wegfallen. Das ist ein Negativbefund, damit können wir über Positivierung erstmal noch gar nicht viel sagen. Das heißt, Positivierung ist eine faktische Eigenschaft von Normen, vielleicht auch von Institutionen. Und wir haben mit dem Verzicht auf Begründungen, auf denen diese faktische Veränderung hinausläuft, eigentlich nur so ein Symptom bei der Hand und müssten sehr genau überlegen, wie man auch dann diese andere Ebene mit den Mitteln einer reflektierenden Disziplin anspricht. Fünftens, trotz dieser Unterschiedlichkeit in ihrer Beschaffenheit haben die beiden Einschnitte erkennbar miteinander zu tun. Was die Art dieses miteinander zu tun haben angeht, bleiben Deutungsspielräume. Man kann den einen Prozess dem anderen überordnen, also das Vernunftrecht als einen ersten Schritt zur Positivierung des Rechts ansehen. Man kann aber auch die Positivierung des Rechts als eine konsequente Zuspitzung des Vernunftrechts ansehen. Das ist möglich und es lassen sich dafür jeweils auch Argumente finden. Also die beiden Einschnitte greifen ineinander. Sie geben sich die Hand und sie sind auch von Zügen geprägt, die man jeweils hier wie dort wiederfinden und wieder aufgreifen kann. Sechstens, für die Zwecke der Vorlesung werden wir trotzdem dieses Nicht-Tun, die Übergänge und die Ähnlichkeiten stark machen, sondern wir werden lieber unterscheiden und von zwei nacheinanderliegenden oder gestaffelt wirksamen Prozessen ausgehen, weil das mehr Tiefenschärfe bringt. Wir können hinzudenken, dass aus übergeordneter Perspektive man noch weiter abstrahiert, möglicherweise nochmal übergeordnete Prozessqualitäten da hinzukommen können oder man solche Beschreibungsebene organisieren kann. Betrachten wir aber diese beiden Bögen zunächst gesondert und interessieren wir uns auch für diese qualitativ unterschiedliche Dimensionierung. Das wäre mein Vorschlag und wieder und ordentlich beginnen wir beim Früheren. Also sehen wir uns in der nächsten Woche die Sache mit dem Vernunftrecht näher an.